Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg.
Moritz bleibt treu, heute zu Gast in Hallo Brandenburg, aktuell ja zu sehen in Caveman, mit Verspätung gestartet. Viele kennen Caveman vor allem als Theaterstück von Rob Becker. Millionen Menschen haben das Stück bereits gesehen, ja, wurde aufgeführt in 15 Sprachen und handelt ja vor allem von Missverständnissen zwischen Mann und Frau, die es ja durchaus hin und wieder gibt. Jetzt der Film mit dir, Moritz, in der Hauptrolle. Wie ist man auf dich zugekommen damals? Ist ja schon eine Weile her, dass gedreht wurde, ne?
Ja, wir haben den Film tatsächlich zu Beginn 2019, also quasi in die Pandemie hinein begonnen, mussten dann leider auch unterbrechen, 2 Monate, und haben ihn dann irgendwann 2019 im Sommer fast fertiggestellt. Das hat jetzt eine lange Zeit gedauert und jetzt darf er dann endlich ins Kino kommen. Ich habe damals das Drehbuch bekommen und habe das mit großem Amüsement gelesen. Ich bin zwar sozusagen gar nicht so ein riesengroßer Freund von diesem klischeebehafteten Comedy, Männer, Frauen-Ding und all die Unterschiede und so. Einfach, weil ich mich in diesen Klischees nie so richtig wiederfinden konnte. Ja. Aber ich finde, dass die Laura Lackmann das mit einem wirklich einem sehr modernen Witz und mit einer ganz besonderen Draufsicht nochmal aufgearbeitet hat und somit auch in die heutige Zeit geholt hat, wenn man so will, und auch eine Erzählweise oder eine Perspektivierung gegeben hat, die vielleicht auch ein bisschen neu sogar ist.
Wenn ich das sagen darf, du bist wie ich heute so ein bisschen grauer. Wir sind ja auch ein Jahrgang. Warst du damals noch dunkel oder musstest du schon färben?
Du meinst, als wir gedreht haben?
Ja.
Na, also in den letzten 3 Jahren bin ich jetzt so grau auch nicht geworden. Nee, ein bisschen vielleicht noch, ja. Ne, müsste ich mal schauen. Aber nee, ich glaube, wir haben mich sogar ein bisschen dunkler wieder gemacht.
Ja.
Ich glaube, ja, doch, stimmt jetzt, wo du sagst. Wir haben ein bisschen grau weggenommen sogar.
Mhm. Mhm. Es ist ja im Theater eine One-Man-Show. Im Film bist du in fast jeder Einstellung zu sehen. Richtig viel Arbeit mit viel Text, viel Mimik. Wie bereitet man sich denn auf eine solche, ja, hervorstechende Rolle vor?
Das ist immer so schwer zu sagen. Ich bin gar nicht so ein riesengroßer Vorbereiter wirklich. Es gibt natürlich Figuren manchmal, wo man zum Beispiel, ja, wo es einen technischen Anspruch an eine Figur gibt, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel theoretisch einen Chirurg spielen muss, dann wäre es natürlich schon ganz gut, wenn man sich mal zeigen lässt, wie man so ein Skalpell hält, ne? Aber in diesem Fall ist das eigentlich eher, ich nenne das immer gerne schwanger gehen, so hat das meine Mutter genannt. Also wenn man ein Drehbuch liest, dann sich d'accord wird, sagt man, macht den Film, dann entsteht so eine Phase, in der man so langsam anfängt, im täglichen Leben hier und da entwickeln sich so Ideen, was man mit dem machen könnte, kleine Besonderheiten, ob das ein kleiner Tick ist oder eine bestimmte Körperhaltung oder was auch immer. Und das ist dann eigentlich so ein ganz homogener Zustand, der aber im Allgemeinen bei mir sowieso immer dahin führt, dass ich am ersten Drehtag trotzdem nicht weiß, was ich machen soll.
Ne? Und das ist dann, sehr sympathisch.
Genau, und dann fängt man an, hat hoffentlich wie in diesem Fall eine tolle Regisseurin wie die Laura Lackmann, die einem dann so ein bisschen an die Hand nimmt, und dann findet man sich so langsam in die Figur rein und am letzten Drehtag sagt man, jetzt weiß ich, wie es geht. Können wir bitte nochmal von vorne anfangen?
Wie waren denn die Arbeiten mit all den Größen? Ja, Thomas Hermanns war ja mit dabei, Jürgen Vogel, Wotan, Wilke Möhring oder auch Martina Hill?
Das hat unheimlich viel Spaß gemacht und war vor allem deswegen auch toll, weil wir eben auch so wirklich Comedy-Adel halt dabei haben mit jemand wie der Martina oder eben dem Hermann und so Leuten. Das war für mich schon was ganz Besonderes. Darum geht's ja in dem Film auch. Also Bobby, die Figur, die ich spiele, entschließt sich nach einem ungewollten Zwiegespräch mit einem Caveman, dazu seinem Leben nochmal einen neuen Anstoß zu geben und sich an der Stand-Up-Comedy zu versuchen. Und da gibt es eben diese Brücke zu der Stand-Up-Comedy-Welt. Deswegen ist auch der Auftritt vom Thomas Hermann so ein kleiner Adelsschlag für den Film. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert und unheimlich viel Spaß gemacht. Aber eigentlich mit allen. Also es waren sehr, sehr lustige Dreharbeiten.
Ja, was du für ein Typ bist, das erfahren wir hoffentlich jetzt. So, wir machen so ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Du bekommst von mir eine Frage dazu. Zwei mögliche Antworten. Entscheidest du dich für eins, beides oder eben keines?
Die weniger schlimme.
Genau. Ja, genau. Mhm. Immer. Wirklich sehr, sehr harmlos. Kaffee oder Tee? Magst du, ne? Kaffee, ganz klar. Kaffee, ja. Brauchst du, um in den Tag zu kommen, oder ist es einfach so eine Genussgeschichte?
Ich trinke unheimlich gerne Kaffee und auch gerade gerne morgens. Aber ich trinke auch über den Tag Kaffee.
Also ja, ehrlich?
Schon, ja, Tee auch gerne mal, aber auf jeden Fall Kaffee.
So, dann großer Sprung, etwas aus der Rubrik große Kollegen als Vorbild. Robert De Niro oder Humphrey Bogart?
Da muss ich wahrscheinlich De Niro sagen, weil das Kino der damaligen Zeit das Kino ist, was mich auch am allermeisten geprägt hat. Also das New Hollywood Kino, was nichts gegen Humphrey Bogart, ne? Also
ich wollte gerade sagen, der hing doch mal in Lebensgröße in deinem Zimmer.
Ich glaube, ich hatte ihn tatsächlich, woher weißt du das? Ich hatte wirklich mal einen
Stars
von Humphrey Bogart im Zimmer.
Mhm.
Das stimmt wirklich.
Um dich zu motivieren.
Ja, und ich fand es vor allem sogar, dass er so klein war. Ich habe den hingehängt, da war ich 10 oder so und fand den einfach so cool, weil er einfach so cool aussah. Aber dann wurde mir erst klar, wie klein der ist. Und ich dachte dann immer, das ist halt, weil das ein Poster ist. Und bis meine Mama mir gesagt hat, nee, der war wirklich nur so groß. Das ist ein Starschnitt, also in echter Größe.
Kochen oder bestellen?
Kochen.
Reden wir gleich noch ein bisschen genauer drüber. Du kochst nämlich tatsächlich leidenschaftlich gerne.
Absolut.
Was war das Letzte, was du gekocht hast und für wen?
Ich habe gerade eben noch darüber geredet, ich habe nachher den Wotan Wilke Möhring bei mir zu Gast und da wird es Krautfleckern geben. Da musste ich mich noch entscheiden, was ich kochen soll.
Toll. Handwerker holen oder selber machen, Moritz?
Handwerker holen, auf jeden Fall. Aber auch gar nicht so sehr, weil ich es nicht kann, sondern einfach auch, weil ich keinen Bock mehr habe. Das war für mich eine der ersten Sachen, die für mich Luxus bedeutet haben. So. Ich weiß noch, als ich das erste Mal einen relativ großen oder einen etwas größeren Film gemacht habe und da wirklich für meine damalige Draufsicht unheimlich viel Geld verdient habe, habe ich gedacht, so, das Erste, was ich nicht mehr mache, ist Wohnung renovieren. Das ist jetzt vorbei. Ich habe keinen Bock mehr, Tapeten runterzureißen. Damals hat man ja tatsächlich Wohnungen noch tapeziert, so mit Auffaser. Das macht ja heute kein Mensch mehr. Aber bitte gerne Handwerker holen.
Okay. Ja. Handwerk ist nichts für dich. Deine Vorbilder, die sind eher klein als groß. Nächste Frage. Nur das Genie beherrscht das Chaos oder Ordnung ist das halbe Leben?
Ordnung ist das halbe Leben.
Ganz klar.
Ne, also ich bin ganz klar so ein Mensch, ich lebe von einer Struktur, die ich mir selber schaffe. Und wenn ich Chaos habe, dann ist auch in meiner Birne Chaos. Das ist bei mir wirklich eine ganz einfache Parabel. Also ich brauche Ordnung um mich rum, um Ordnung im Hirn zu haben.
Das glaubt man gar nicht. Wenn man dich so sieht in deinen Rollen, da denkt man immer, der Typ, der braucht so ein bisschen Chaos. Wenn da irgendwie alles ordentlich und gleichmäßig ist, dann wird es ihm schnell langweilig. Aber es ist erstaunlich, dass genau das Gegenteil bei dir der Fall ist.
Total. Ich bin der totale Spießer. Ich hasse Kalkflecken. auf Wasser hin und meine Frau dreht durch. Ich bin eigentlich was diese Sachen betrifft, ziemlich spießiger Kerl. Das mag aber auch einfach daran liegen, dass ich aus einem etwas unkonventionellen Haushalt komme. Also ich habe mich eigentlich in meiner Kindheit und Jugend immer nach sowas wie so einer gesunden Spießigkeit und Bürgerlichkeit so ein bisschen gesehnt, einfach weil es das bei uns nicht gab.
Ja.
Und das ist vielleicht einer der Gründe dafür. Also meine Jugend und Kindheit war sehr chaotisch und deshalb, also es ist genau wie mit dem Renovieren. Also in dem Moment, wo ich entschlossen habe, dass ich keine Wohnung mehr renovieren möchte, hatte ich auch schon 5 mindestens hinter mir. Also es ist nicht so, dass ich das nie gemacht habe oder nie machen musste.
Das Interessante ist ja auch, dass auch dreckige Autos dir zuwider sind, inklusive Aschenbecher, das muss immer alles irgendwie hinhauen, das muss sauber sein.
Absolut, nichts ist schlimmer als ein dreckiges. Außen gar nicht so schlimm, innen noch viel schlimmer. Jetzt ist natürlich eh blöd, weil jetzt außen ist natürlich mit dem Schneeregen, das lohnt sich nicht wirklich, aber doch, ich hasse so dreckige Fußräume. Ich mag das, wenn es alles sauber ist. Und übrigens, das hat auch nichts mit dem Auto an sich zu tun. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, wenn ich einen alten Polo fahre, dann ist mir das egal. Und wenn ich jetzt ein schönes, neueres Auto habe, dann muss es sauber sein oder so. Nee, der alte Polo muss genauso verdammt nochmal sauber sein wie der schicke neue Wagen. Das ist mir völlig egal dann.
Ja, und wie Moritz Bleibtreu so ordentlich und organisiert geworden ist, das wollen wir rausfinden. Moritz, gehen wir mal in deine Kindheit, von der du gerade erzählt hast. Du bist der Sohn der beiden österreichischen Schauspieler Monika Bleibtreu und Hans Brenner, in München geboren. Nach der Trennung deiner Eltern ging es dann nach Hamburg. Erstmal in einer feinen Ecke, wo du eigentlich alles hattest und als Junge gut leben konntest. Wo wart ihr da?
Du hast vollkommen recht. In Hamburg, Winterhude ist das, glaube ich, der Hofweg. Ne? Damals auch in Hamburg sogar relativ bekanntes Haus, sogenannte Hofweg-Palais. Weiß ich gar nicht, welche Nummer habe ich vergessen. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Wohnung gewesen. Ja, ganz toll. 4. Stock, Altbau, da ging es mir sehr gut.
Stimmt es, dass Jürgen Prochnow damals in der Nähe bei euch gewohnt hat und dich auch von klein auf kannte?
Genau, der war sogar, glaube ich, unser Nachbar.
Ach toll.
Ich glaube, der hat unter uns gewohnt und war dann immer wieder mal bei uns auch und so. Ich wusste das gar nicht mehr. Das hat er mir damals erzählt, als wir die dunkle Seite des Mondes zusammen gemacht haben, genau.
Was viele nicht wissen, Moritz, du warst schon mit 9 Jahren im deutschen Fernsehen zu sehen. Damals in der ZDF-Serie Neues aus Uhlenbusch, eine wahnsinnig beliebte Familienserie damals. Kannst du dich an die Zeit noch gut erinnern?
Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Man muss dazu sagen, das Ganze hat an meiner Mutter sozusagen vorbei stattgefunden. Also der damalige Mann meiner Mutter war der Hans-Peter Korff, mhm, ne? Also Onkel Heini oder auch vielleicht anderen bekannt noch als, wie hieß das noch, diese Drombusch hieß das, Sigi Drombusch, genau. Und der hat mich am Küchentisch gefragt, ob ich da nicht mitspielen will. Und ich weiß noch genau, dass meine Mutter das eigentlich gar nicht so cool fand und mich dann aber gelassen hat. Und ich, für mich war das das Größte. Also ich wusste in dem Moment, das ist das, was du machen möchtest. Und ich wusste immer, dass ich Schauspieler werden will. Da spätestens, ab, auch als ich das erste Mal bei einer Mutter mit auf dem Filmset war, ich wusste sofort, das ist eigentlich, da willst du eigentlich hin. Also ich möchte Schauspieler sein, aber ich möchte ein Filmschauspieler sein. Anders als meine Mutter, ich möchte eigentlich, glaube ich, nur Filme machen. Das hat das ist damals komplett geprägt worden. Ich habe nach diesem Film, glaube ich, so ein halbes Jahr lang nur noch Filmsets gezeichnet und so. war hin und weg und wollte eigentlich auch weitermachen. Die hätte das auch gekonnt. Es gab dann auch Angebote und so, aber da hat meine Mutter mich nicht gelassen, was sehr schlau war. Ja, weil sie gesagt hat, ja, absolut. Nee, weil sie mit Recht gesagt hat, jetzt hast du da einmal reingeschnuppert, du magst es, du liebst es, das ist schön, aber wenn du das machen willst, das ist kein Hobby, das ist ein Beruf. Und da du weißt nichts über diesen Beruf und das geht nicht und ich möchte, dass wenn du diesen Beruf machst, dass du was darüber lernst und ich möchte, dass du eine Ausbildung machst. Und bis du die nicht gemacht hast, machst du gar nichts mehr.
Man könnte jetzt denken, dass du damals zu der Zeit ein Rich Kid warst, ja, im Fernsehen zu sehen, bestimmt wahnsinnig viel Geld verdient, aber du musstest tatsächlich als Kind Klamotten vom Roten Kreuz tragen, das Kilo 8 Mark. Das waren dann so Kratzepullis, das hast du gar nicht so gemocht.
Ja, und Rich Kid war ja auch damals, also Schauspieler, man muss ja sagen, in der damaligen Zeit, die Schauspieler um meine Mutter herum, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war eine Zeit, wo sich die Schauspielerei wirklich ausschließlich übers Theater definiert hat. Fernsehen, Film, das gab es ja sowieso so gut wie gar nicht, mit Ausnahme des Autorenfilms irgendwie der damaligen Zeit. Aber jetzt publikumsorientiertes Genre-Kino gab es ja zu der Zeit in Deutschland so gut wie gar nicht. Und wenn, war es so trivial, dass Schauspieler wie meine Mutter oder eben die Leute am Theater das gar nicht ernst genommen haben. Das heißt, es war immer so ein bisschen verböhnt, Filme zu machen. Die wahre Kunst findet am Theater statt und Geld war missachtenswert. Also Geld hat man missachtet, man hat Geld möglichst rausgeschmissen und man war möglichst, und man war, also man hat sich sogar, meine Mutter hat mir mal erzählt, die haben sich damals mit Disziplinarstrafen gebettelt. Das heißt, wenn man jetzt irgendwas Freches gemacht hat an einem Staatstheater, dann musste man eine Disziplinarstrafe zahlen. Und umso mehr man zahlen musste, desto cooler war man, ne? Also dann warst du so, wie viel hattest du denn? Ja, ich musste diesen Monat 600 Mark zahlen. Oh, was hast du denn gemacht? Ja, so. Also es war einfach nicht cool. Erfolg war nicht cool, Prominenz, Fame war nicht cool, das war alles nicht cool, sondern im Gegenteil, das war verachtenswert und aus der Zeit, wenn man so will, komme ich eigentlich noch. Ne? Also ich habe dann ganz andere Draufsicht noch gelernt auf die Dinge, die heute vielleicht interessant sind für junge Leute, wenn sie Schauspieler werden wollen. Mir ging es nie um Geld, um Ruhm, sondern mir ging es immer nur darum, ein guter Spieler zu sein.
Moritz, du warst 10, als deine Mutter ihren Lebenswandel plötzlich geändert hat. Sie war damals Punk und zwar so richtig mit einem Iro und dem entsprechenden Lifestyle. Sie hat eine Theatergruppe gegründet und ist dann mit dir umgezogen. Und das war für dich im Grunde dann ein beginnendes Drama. Welche Erinnerung hast du an die Zeit, als sie dir eröffnet hat, Junge, es geht woanders hin?
Ja, das war ein ziemlich viel Umbruch in einer sehr kurzen Zeit. Also meine Mutter hat damals ihren damaligen Mann verlassen und sich in einen neuen verliebt. Und der war somit Grund dafür, dass da ein Sinneswandel geschehen ist. Und ja, sie hat dann sozusagen mit dem klassischen oder mit dem Staatstheater gebrochen und hat eine eigene Theatergruppe gegründet und war sehr, sehr, sehr existenziell, sehr wild eine Zeit lang, aber auch eine lange Zeit lang. Also das ging gute, na, das ging gute 10 Jahre so. Und in der Zeit war das eine ziemlich unbequeme Gegend, wenn man wie ich von bis jetzt eigentlich der schönen Seite des Lebens nur geküsst war, war das schon ein großer Umbruch da.
St. Georg war der neue Zuhause, hast du gerade gesagt. Es war auch kein Kinderspielplatz. Ja, Drogen, Prostitution in der Ecke waren ganz normal, wenn man dann aus dem schicken Uhlenhaus kam. Wie hast du damals ausgesehen? Kannst du dich beschreiben? Du warst eigentlich ein kleiner Österreicher und sahst auch so aus, oder?
Kann man schon sagen. Also sehe ich ja auch. Also ich hatte gleichzeitig aber immer das Problem, und das war ja auch am Anfang, wenn du dir meine Filmografie anschaust, ich habe auch immer viele Ausländer in Anführungsstrichen natürlich gespielt, weil das nie so ganz klar war. Also die Jungs in meinem Viertel, die hauptsächlich Ausländer waren, haben mich eher als Deutschen verordnet und mir deswegen was an den Kopf gehauen. Und die Deutschen, die da waren, die dachten, ich bin ein Ausländer. Und deswegen hatte ich mit denen Stress. Also ich war immer so ein bisschen dazwischen. Aber eigentlich, genau wie du sagst, sehe ich aus wie der typische Österreicher. Also Österreicher sind ja gar nicht, wie viele denken, so blond und blauäugig, sondern eigentlich eher wie ich und meine Mutter. Also dunkle Haare, dunkle Augen.
Viel Balkan.
Genau, viel Balkan, viel Türken, viel dieses. Ist ja alles ist ja durch Österreich durch. Genau.
Wie oft musstest du schwören, dass du wirklich Moritz Bleibtreu heißt?
Also das ist eine gute Frage. Das muss ich heute noch. Es kommen heute noch so Leute auf mich, die sagen so, Moritz, komm so, ja, sag doch mal. Sehr ehrlich, so, ich weiß doch. Sehr ehrlich, komm, sag doch mal, wie du wirklich heißt. So, ich weiß das doch, komm, sag doch. Ich sage, nein, ich heiße wirklich so. Es ist auch kein Künstlername, es ist tatsächlich, ich heiße wirklich so.
Moritz, nach der 11. Klasse hat es dir gereicht. Du hast die Schule verlassen, Deutschland war dir damals irgendwie nicht cool genug. Also bist du nach Paris gegangen, um für ein Jahr als Au-pair zu arbeiten, offiziell. Hast du das wirklich gemacht?
Ich habe tatsächlich wirklich als Au-pair gearbeitet. Ich habe mich, Freunde von meiner Mutter haben damals jemanden gesucht. Natürlich eigentlich ein Mädchen, ne, weil das war damals, ist sicherlich heute immer noch ungewöhnlich, dass das ein Junge macht. Mhm. Aber damals natürlich noch viel mehr. Für mich allerdings nicht so sehr, weil ich hatte eine sehr besondere Beziehung, sagen wir mal, zu meinem Kindergarten und zu meinem Kindergärtner auch. Der so ein bisschen wie eine Art, also wenn es einen Mann gab, der so ein bisschen wie eine Art Vaterersatz für mich fungiert hat, war es sicherlich er. Bin immer noch mit 13 sogar noch, glaube ich, mit 12 und 13 immer noch auf die Reisen mitgefahren, in dem Kindergarten. Hab mich da dann schon mehr um die Lütten halt gekümmert, auch um die Kleinen und so, und hatte immer viel Kontakt zu kleineren Kindern. Deswegen war das für mich was relativ Normales.
Schön.
Und das habe ich dann gemacht. Und das Mädel, um das ich mich gekümmert habe, die war 2. Konnte also ungefähr genauso viel Französisch wie ich, was sehr praktisch war. Dann konnten wir es zusammen lernen. Und genau, das habe ich 1,5 Jahre gemacht und bin dann von da weiter nach Italien und von Italien nach New York und habe dann in New York, da habe ich den größten Teil eigentlich meiner Ausbildung gemacht.
Da hast du auch Schauspielunterricht genommen, einen speziellen Schauspielunterricht. Für dich der erste Moment in deinen jungen Jahren, der so richtig an deinem Ego gekratzt hat. Warum war das so?
Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, was mich da erwartet. Also ich habe wirklich, stand dann sozusagen vor den Scherben des Gelernten und die Erkenntnis war, ich kann kein Schauspieler sein. Ich habe nicht genug Talent. Und dann musste ich mich erstmal wieder selbst davon überzeugen, dass das nicht stimmt. Das hat zum Glück geklappt. Und danach ging es eigentlich erst richtig los.
Und zwar mit dem ersten Kinoauftritt, für den es auch zum ersten Mal den Deutschen Fernsehpreis gab für dich. Du warst bester Nebendarsteller in Knockin' on Heaven's Door, habe ich damals gesehen, fand ich großartig. Auch mit der Musik von Selig, das war einfach ein klasse Film, ein super Paket, was total gestimmt hat.
Knockin' on Heaven's Door war natürlich wirklich ein riesengroßes Glück und sicherlich klar irgendwie der Anfang meiner Karriere. Aber man muss auch immer wieder, glaube ich, sagen, was der Till Schweiger, was der da geleistet hat mit diesem Film, das war damals eine Zeitenwende. Also ich glaube wirklich, man kann sagen, es gibt so die Zeit des deutschen Films vor Knockin' on Heaven's Door und nach Knockin' on Heaven's Door. Das ist ein Film, der eigentlich das deutsche Kino damals komplett neu geprägt hat, weil genau wie du sagst, Soundtrack von Selig, ein deutscher Junge, der auf einmal so spricht in so einem Film und dann lustige Leute, Schießereien mit AK-47 in einem Maisfeld, irre, Verfolgungsjagden. Das waren alles Sachen, die hat man in einem deutschen Film noch nie gesehen gehabt. Ne? Ja. Und das war der Startschuss, wenn man so will, für das neue deutsche Kino, würde ich sagen. Klar, ja. Angefangen mit Manta Manta, mit dem bewegten Mann und so. Aber Knocking war für mich so, das war für mich der Beginn, wenn man so will, des neuen deutschen Kinos.
Stimmt es eigentlich, dass du aus der Hamburger Zeit auf Türkisch fluchen kannst? Oder
ja,
Tee bestellen?
Ja, das kann ich schon noch. Ja,
hau mal
ja
raus.
Ich bin ja kaum, nee, das machen wir jetzt nicht. Das sind so böse Sachen. Die okay. Türken verstehen mich ja. Du weißt ja, wie das ist. Das ist genauso schlimm, wie wenn diese Deutschen alle rumrennen und in der schlechtesten Mund sagt, wie sagen die das dann? Amina Koyim oder was? Die Leute, ihr wisst gar nicht, was ihr da sagt. Sagt nicht so böse Sachen.
Okay.
Das hört kein Türke gerne. Das ist, aber ich könnte es. Aber nicht nur auf Türkisch. Das geht auch auf anderen auf anderen Sprachen. Es gab genug Kanaken, sage ich jetzt mal ganz lieb gemeint, à la couleur in St. Georg. Das geht auch auf Griechisch und Persisch und ich weiß nicht was.
Mit Lola Renn von Tom Tykwer bist du international bekannt geworden, Moritz, neben Franka Potente. Der Bader-Meinhof-Komplex, großes Kino in Hollywood, World War Z mit Brad Pitt. Der letzte große Erfolg war Faking Hitler, dafür gab es auch gleich nochmal den Deutschen Fernsehpreis. Du hast offensichtlich ein gutes Händchen bei der Auswahl deiner Filme. Was musst du in deinem Drehbuch haben, damit du dafür brennst?
Ich kann das gar nicht so sagen. Ich würde das immer mehr als Glück beschreiben irgendwie.
Ehrlich?
Ich glaube schon. Und ein gewisser Spaß einfach beim Lesen. Und dann ist es das eigentlich meistens auch schon.
Und du bist auch bereit, weit zu gehen für deine Rollen. Was war das Unangenehmste, was du je für eine Rolle gemacht hast oder machen musstest?
Ach, das kann man gar nicht so sagen. Ich bin ja nicht so sehr der, weißt du, ich gehe jetzt nicht hin und sag, oh, der muss jetzt 20 Kilo mehr oder weniger haben oder so, Askese und ich weiß nicht was. Das ist es oft gar nicht. Also oft sind die vermeintlich schweren Sachen, einfacher als die leichteren. Gerade in der Schauspielerei ist das ganz oft so. Also oft sind das eher äußere Umstände, weißt du?
Ja.
Also wenn du so einen Film machst wie Die dunkle Seite des Mondes zum Beispiel, was wir vorhin hatten mit dem Beauty Prochnow, das ist, macht keinen Spaß, 2 Monate lang nur kalt, nur im Wald, mit einem Bossanzug. Das ist nach 3 Wochen echt nervig, weil es einfach echt kalt ist, so, ne? So, also das gibt dann so Rahmenbedingungen, die Sachen anstrengend machen. Also wenn DiCaprio den Oscar für Revenant bekommt, dann sicherlich nicht für sein Spiel, sondern dafür, dass der so gelitten hat, die Monate da, ne?
Ja.
Weil das war sicherlich nicht angenehm.
Verrückt. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass zumindest körperlich unangenehmste für dich war, einen Mann zu küssen.
Ja, das darf man heute gar nicht mehr sagen.
Ja, es ist eine Weile her, in der Zeit hat man.
Aber ich prügel mich immer noch nicht darum,
Männer
zu
küssen. Aber sag doch mal, wer es war.
Es gab einige, aber ich hab schon mehrere Männer vor der Kamera geküsst, aber da waren auch so exquisite, so Leckerchen dabei wie Woody Harrelson.
Genau, den meine ich.
Das war lustig, aber das ist erst am Set passiert. Den Film haben wir gemacht mit Regie Paul Schrader, auch großartig übrigens, der Autor von Taxi Driver, also ganz großer Hollywood-Adel auch. Und ja, es gab dann halt diese Beziehung, diese homosexuelle Beziehung zwischen uns beiden, und es gab den Streit zwischen den beiden und eine Versöhnung. Und eigentlich war klar, in jedem heterosexuellen Film würden die sich jetzt küssen. Und irgendwie haben wir die Szene probiert und gemerkt, es hat kein wirkliches Ende, man kommt da schwer raus. Und dann habe ich mich erdreistet vorzuschlagen und gesagt, Leute, aber ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht very American und so, das ist auch schon ein paar Jahre her. Und damals war das im amerikanischen Markt echt noch ein Issue. Das war, glaube ich, sogar vor Brokeback Mountain, dass 2 Männer sich küssen. Und da habe ich gesagt, naja, also das Richtigste, glaube ich, wäre echt, die küssen sich. Und dann so, what do you think, Morris? Really? Wow. Und ich sag, naja, also,
klar.
Also, I think he's right. Und dann so, okay, get the toothbrush. Und dann haben wir uns ganz schnell die Zähne geputzt und dann ging das. Aber mit Woody war es schon okay. Aber ich prügel mich nach wie vor nicht darum, Männer zu küssen. Ich mag Frauen lieber.
Moritz, du hast mal gesagt, dass du ein recht langweiliges Leben ohne Hobbys lebst. Jahre danach müssen wir die Geschichte neu schreiben. Du hast nämlich durchaus Hobbys. Das zum einen, haben wir schon drüber gesprochen, das Kochen. Du kochst tatsächlich gerne? Du bist zu Hause der Chefkoch oder machst du
das? Ja, das kann man sagen, aber ich habe das Kochen auch nie so als Hobby irgendwie begriffen, aber doch, kann man schon so sagen. Ist schon richtig, doch, es ist ein Hobby.
Schaust du wirklich noch Kochshows?
Jede einzelne.
Ehrlich?
Ja, ich kenne jede einzelne Kochshow. Wirklich? Also
okay.
Total. Also es gibt auch welche, die mir nicht so gut gefallen, aber ich bin eigentlich ein absoluter Kochshow-Junkie. Ja, ich liebe Kochshows.
Zweites Hobby, andere Liga, du sammelst Uhren. Was ist deine Lieblingsuhr?
Sammeln wäre jetzt auch zu viel gesagt, ne? Aber ich habe irgendwann mal diesen Tick entwickelt. Das ist auch schon sehr, sehr lange her. Also ich interessiere mich für Luxusuhren in Anführungsstrichen seit ich, weiß ich nicht, 20 bin eigentlich. 21, wow. Ich glaube, meine erste Rolex habe ich mir gekauft mit, warte, wie alt war ich da? Da war ich 24, glaube ich, oder so. Mhm. 24, eine Air King, eine weiße Air King. Ich weiß bis heute nicht, was mich geritten hat. Die habe ich dann auch irgendwann verschenkt, aber ich wollte dann auch, den habe ich zu Wempe, und ich wollte dann, das war das Erste, was ich gekauft habe, auch völlig schwachsinnig, von dem ersten richtigen Geld, was ich verdient habe, war tatsächlich eine Rolex.
Für dich war mal wichtig, dass man diese erst gekaufte Uhr auch mit weißen Handschuhen dir auf dem Tablett reserviert.
Absolut.
Ist das passiert, ja?
Ja, ich hätte auch ein paar Freunde anrufen können, die hätte die vielleicht billiger besorgen können, Ich wollte, dass mir der Mann bei Wempe mit den weißen Handschuhen die Tür aufmacht. Genau.
Ja. Wie viel
Und er mich erstmal so anguckt, was willst du hier mit diesem Blick? Und dann ganz suffisant da reingehen und sagen, diese hier bitte einpacken.
Ja, jetzt zu einem Glück als anderer Art. Moritz, im Privaten bist du angekommen. Ja, du bist verheiratet seit letztem Sommer mit Saskia, deiner Frau. Frau bleibt treu also. Für dich war das ein ganz entscheidender Schritt, ja, von seiner Frau zu sprechen.
Es ist krass. Es macht mehr aus, als man denkt, ne? Also das sind so Sachen, die man erst so richtig versteht, wenn man es tut. Das ist das beste Beispiel, finde ich immer, ist das, wenn man von seiner Frau spricht. Ich fand es immer blöd zu sagen, meine Freundin, weil sich das immer so, ja, das hört sich immer so ein bisschen, weiß ich nicht groß genug an.
Noch nicht,
ne?
Fertig.
Ja, nicht schön genug. Ja. Das ist irgendwie so meine Freundin, ne? Und dann habe dann oft auch gerne einfach lieber meine Frau gesagt. Aber dann kommt natürlich die Frage, bist du verheiratet? Und dann heißt es so, nee, aber ich sag halt gerne meine Frau. Und alleine nur das aus ganz sagen zu können, meine Frau, und das ist auch meine Frau,
ist schön.
Das ist schon was Besonderes. Und es hat in meinem Leben sehr viel bewegt und ich bin sehr, sehr froh und sehr glücklich.
Das hat man dir angesehen auf den Fotos, wirklich toll. Gibt es bei euch zu Hause jemanden, der den Hut aufhat, oder seid ihr so ein gleichberechtigtes Paar, wo es keine Führung gibt?
Ich glaube nicht wirklich, nee. Ich glaube, wir machen das irgendwie so alles irgendwie zusammen. Und ich glaube, eine Beziehung, Also das sage ich jetzt nur für mich, das ist, soll ja kein Ratgeber sein, ne?
Ja.
Wenn jeder so irgendwie mit sich und dann doch zusammen, ich glaube, das ist schwer. Ich glaube, es ist viel, viel einfacher, wenn man sich mit ganzem Herzen dazu entschließt, alles miteinander zu teilen.
Ja, das hast du toll gesagt. Euch verbinden auch gemeinsame Talente. Du sprichst Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch und deine Frau lernt aktuell die 7. Sprache, das ist Portugiesisch. Ist ja unglaublich.
Sie ist ein Sprachenfilou, aber sie ist auch in den Ländern groß geworden, ne? Und
okay.
Ist in verschiedenen Ländern groß geworden und hat so die Sprachen gelernt.
So, mit Geschichten über Frauen und Cavemen haben wir angefangen, Moritz. Mit deiner Frau beenden wir die Sendung. Kann schöner nicht sein, ja. Lieber Moritz, danke für diesen tollen Vormittag. Alles Gute für die Zukunft und vielleicht bis bald.
Dankeschön, war super. Danke.
Antenne Brandenburg.